Ich habe vor kurzem ein Interview gehört mit Giovanni Di Lorenzo. Das ist der Chefredakteur von der Wochenzeitung Die Zeit. Kennen einige von euch? Nein, nicht persönlich. Ich habe ihn auch nicht persönlich getroffen, aber ich habe gehört, wie er einige Dinge sagte, zum Beispiel über seine Redaktion. In der Zeitung arbeiten ja ungefähr 20 oder 30 Leute und er sagt, so eine Redaktion, das ist so ein bisschen eine geschlossene Gesellschaft und da muss man aufpassen, dass so eine Redaktion keine Marotten entwickelt, so sagte er. Ne? Keine seltsamen Angewohnheiten, keine komischen Eigenschaften, die dann nur diese Geheimgesellschaft kennen, aber die anderen nicht. Und bei diesem Wort Marotten und dieser Beschreibung, da musste ich gleich an unsere Gemeinde denken.
Du meinst an unsere Berliner
Gemeinde? Auch an Mennonitengemeinden generell. Ich glaube, das sind nicht nur wir, das ist einfach... Jeder hat seine Karotten. Und wir haben halt auch so ein paar Rotten-Marotten sozusagen, ne? Weil wir unter uns sind und da entwickeln wir gewisse Gewohnheiten, vielleicht auch ein paar schrullige Eigenarten, die für Menschen von außen erstmal komisch sind. So. Es gibt gewisse geheime Codes unter uns, sage ich jetzt mal so ein bisschen, die für Menschen von außen vielleicht nicht gleich zu verstehen sind. Und die gibt es eben auch in der Redaktion, wie in der Wochenzeitung. Und Giovanni Di Lorenzo sagt, solche Marotten soll es möglichst nicht geben. Weil dann fängt man sich an, in seinem eigenen Saft zu winden und ist eben kommt nicht mehr auf neue Ideen. Und deswegen das Mittel, das Giovanni Di Lorenzo versucht, in seiner Redaktion einzuführen, ist Kritik. Er versucht sozusagen eine Atmosphäre zu schaffen, wo Leute sich für alles und nichts kritisieren können. Ja? Wirklich eine Kultur der Kritik. Und ich habe gesagt, Marotten gibt es, glaube ich, auch bei uns. Aber ich glaube, diese Kritik ist nicht unbedingt das Mittel, das wir in unserer Gemeinde pflegen sollten, um unsere Marotten so ein bisschen zu überwinden.
Heißt Kritik denn Abstand? Oder was heißt Kritik?
Ja, genau. Ich glaube, wenn du in der Redaktion bist, da sind die Leute auf einer professionellen, beruflichen Ebene unterwegs und da gehen die freundlich und distanziert miteinander um und haben dann auch eine freundliche Art, sich zu kritisieren, ne? Eine sachliche Art. Und wir unter uns, wir sind wie eine Familie, wir sind uns ganz nah und da sagt man sich Dinge auch eben, wie man sie manchmal aus dem Bauch raus kommen und hat eben nicht mehr dieses distanzierte, freundliche. Und deswegen ist mein Eindruck in so einer Gemeinschaft wie bei uns, wird Kritik ganz schnell zu Gemecker. Ja? Da wird es so ein Gebrodel und es hat nicht mehr so eine Kraft, irgendwie Marotten zu überwinden. So. Deswegen glaube ich, wir brauchen keine Kultur der Kritik hier bei uns. Wir brauchen eher eine Kultur der Wertschätzung und was wir vor allen Dingen brauchen ist, wir brauchen Menschen von außen, die von außen in unsere Gemeinschaft kommen. Das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die hier reinkommen und sich das hier angucken und die dann irgendwie ihren Eindruck, den sie dann von uns haben, mit uns teilen. Und wir hören diesen Menschen zu. Und wir schauen darauf, dass wir sozusagen auf das, was den Menschen auffällt, und wir schauen darauf, dass da keine seltsamen Distanzen entstehen. Und was ich jetzt meine mit Menschen von außen, mit so Frischlingen, das können Leute sein, die aus einer anderen Mennonitengemeinde hier zu uns kommen und denen dann gewisse Dinge auffallen. Positiv wie negativ. Und wir hören einfach zu. Wir hören einfach das, was denen auffällt. Das können Jugendliche sein, die sich irgendwie neu engagieren und die dann eigene Ideen bekommen, was hier eigentlich so Phase ist. Und auch denen sollten wir zuhören und gucken, dass sie den Raum bekommen. Oder das können Menschen sein, die noch gar keinen christlichen Hintergrund haben und die dann hier reinkommen und denen gewisse Dinge auffallen und wir hören denen zu. Menschen von außen, glaube ich, ist für uns das sicherste Mittel, um keine seltsamen Marotten zu entwickeln. Dass wir sozusagen auf die schauen, was die sagen, was die fühlen, was denen auffällt. Und ich komme darauf, weil ich einen Text in der Bibel gelesen habe, wo nämlich genau das passiert. Da kommt ein Mensch von außen und hat eine super Idee. Und da war das nicht nur irgendein Mensch von außen, da kam der Tipp, der heiße Tipp kam sogar vom Schwiegervater, ja. kam an, gab einen Ratschlag und ging wieder. Aber es hat eine gewisse Vorgeschichte. Das ist nicht nur das Ding an sich, sondern es hat eine Vorgeschichte. Und die lese ich euch jetzt erstmal vor. Und weil wir heute kein Mikro haben, gehe ich jetzt einfach mal hier rüber und lese die Geschichte von hier aus. Da habe ich auch mehr Licht. Es geht um Mose. Also Mose war der große Führer des israelischen Volkes und die waren aus Ägypten raus und waren jetzt in der Wüste. Und nun kommt der Schwiegervater von Mose, der heißt Jitro, um den Mose zu besuchen. Und Folgendes wird da erzählt. Jitro, der Priester von Midian, der Schwiegervater von Mose, erfuhr, was Gott alles für Mose und für sein Volk Israel getan hatte. Und dass er die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hatte. Da machte er sich mit seiner Tochter Zipporah auf den Weg. Mose hatte nämlich seine Frau Zipporah vorsichtshalber zu ihrem Vater zurückgeschickt. Jitro nahm auch die beiden Söhne Zipporas mit. Der ältere hieß Gershom, Gast dort, weil Mose bei seiner Geburt gesagt hatte, ich bin Gast in einem fremden Land geworden. Der jüngere hieß Eliezer, Gott hilft, denn Mose hatte gesagt, der Gott meines Vaters hilft mir, er hat mich vor dem Schwert des Pharaos gerettet. Moses Schwiegervater kam also mit den Familienangehörigen Moses zu ihm an den Lagerplatz in der Wüste, zum Gottesberg. Er ließ Mose ausrichten, dein Schwiegervater Jitro ist gekommen, auch deine Frau ist da und bringt deine beiden Söhne mit. Da ging Mose seinem Schwiegervater entgegen, beugte sich nieder und küsste ihn. Nachdem sie einander begrüßt hatten, gingen sie in Moses Zelt. Mose berichtete seinem Schwiegervater, was der Herr alles gegen den Pharao und die Ägypter getan hatte, um das Volk Israel zu befreien und wie er sie unterwegs in allen Nöten und Gefahren beschützt hatte. Jitro freute sich, dass der Herr den Israeliten so viel Gutes erwiesen hatte und sagte, gepriesen sei der Herr, der euch aus der Gewalt des Pharaos und der Ägypter gerettet und das Volk von der Unterdrückung befreit hat. Jetzt weiß ich, der Herr ist größer als alle anderen Götter, denn er hat sich als stärker erwiesen als die Ägypter in ihrer Vermessenheit. Dann opferte er Gott Tiere als Brand- und Mahlopfer und Aaron und alle Ältesten Israels kamen dazu und hielten mit ihm das Opfermahl vor Gott. Das ist die Vorgeschichte. Ihr habt jetzt gemerkt, der Mose hat noch keinen Ratschlag von Jitro bekommen. Ne? Es geht erst ganz langsam los. Er kommt erstmal dahin, Jitro. Und Jitro bringt sozusagen die ganze Vergangenheit des Mose mit. Mose ist jetzt so der große Leiter des Volkes, so ein Mann mit ganz viel Respekt. Aber er hat eben auch eine Vergangenheit. Er war mal ein Mörder und musste aus Ägypten fliehen. Und dann musste er in ein fremdes Land fliehen. Und hat dort in eine heidnische Familie eingeheiratet. Ne? Der Priester aus Midian ist der Jitro. Und der war sozusagen derjenige, der diesen flüchtenden Mose aufgenommen hat und der ihn zum Hirten seiner Schafe gemacht hat. So, diese Geschichte spiegelt sich sozusagen in den Namen der Kinder wieder. Ist ein bisschen unfair, finde ich, so seinen Kindern so Namen zu geben, die man selber aus seiner eigenen Biografie hat. Aber so war das eben damals. Das war die Art und Weise, wie man Namen gefunden hat. Und jetzt kommen eben die Kinder und erinnern den Mose daran wieder, ich war nicht mein ganzes Leben lang Leiter dieses Volkes. Ich war auch mal Mörder. Ich war mal Flüchtling. Ich war mal Hirte. Ich war mal Vater. Und so. Und das Nächste, was mit dem Jitro passiert, der hört erstmal ganz viel zu. Der setzt sich dahin und hört erstmal diese ganze Geschichte an, alles, was Mose zu erzählen hat. Und dann würdigt er diese Geschichte in einer krassen Art und Weise, denn er bekehrt sich ja in gewisser Weise zu dem Gott Israels. Er sagt, Gott ist größer als andere Götter und dann bringt er dem Gott ein Opfertier dar, was sozusagen heißt, diesem Gott schenke ich sozusagen mein Leben. Ja? Also diese Opfertiere war ja nicht ich muss dem ein Opfer bringen, damit es mir besser geht, sondern ich anstelle von mir selbst opfere ich das Tier, um zu zeigen, ich gebe mein ganzes Leben diesem Gott hin. Also der Jitro, der heidnische Jitro, Schwiegervater des Mose, würdigt die Geschichte des Mose, bekehrt sich sogar und bringt ein Tieropfer dar. Also ich glaube, diese Vorgeschichte habe ich erzählt oder vorgelesen, weil da zwei Punkte wichtig sind. Eben diese Würdigung des Jitro, dass er wirklich zuhört und sich die ganze Geschichte anhört und dass er ein Mensch von außen war. Der diese ganze Geschichte hat er nicht mitbekommen. Der war die ganze Zeit außen vor und hat nur das Wenigste davon gehört. Er kam völlig von außen, sogar von einem anderen Glauben, aus einer anderen Kultur. Und von diesem Menschen kommt jetzt ein entscheidender Ratschlag. Die Geschichte geht weiter. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um in Streitfällen Recht zu sprechen. Die Leute drängten sich vor ihm von morgen bis zum Abend. Als sein Schwiegervater sah, wie viel Arbeit Mose damit hatte, fragte er ihn: Was machst du dir da für eine Mühe? Die Leute drängen sich vor dir von morgen bis zum Abend. Musst du das alles alleine machen? Mose sagte: Was soll ich machen? Sie wollen eine Entscheidung von Gott haben. Wenn zwei von ihnen Streit haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide ihre Frage und sage ihnen die Gesetze und Weisungen Gottes. Sein Schwiegervater erwiderte: Du musst das anders anfassen. Es ist einfach zu viel für dich. Du kannst nicht alles alleine tun. Du reibst dich sonst auf. Und auch für die Leute ist es viel zu anstrengend. Pass auf, was ich dir rate. Gott möge seinen Segen dazu geben. Deine Aufgabe soll es sein, in schwierigen Rechtsfällen die Entscheidung Gottes einzuholen. Du sollst ihnen auch die Gebote und Anordnungen Gottes erklären und ihnen sagen, welche Regeln für das Zusammenleben des Volkes gelten sollen. Für die leichteren Streitfälle aber wählst du angesehene Männer aus, die nach Gottes Geboten leben, zuverlässig und unbestechlich sind. Setze sie ein als verantwortlich für jeweils 1150 und 10. Sie sollen dem Volk jederzeit als Schiedsleute zur Verfügung stehen und die gewöhnlichen Rechtsfälle entscheiden. Nur mit den schwierigeren Fällen kommen sie zu dir. Mach dir die Last leichter, lass sie daran mittragen. Wenn Gott damit einverstanden ist und du so verfährst, wirst du unter der Last deines Amtes nicht zusammenbrechen und die Leute werden immer zufrieden nach Hause gehen. Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und handelte danach. Er wählte aus allen Stämmen Israels angesehene Männer aus, leider keine Frauen, ne? Und setzte sie als Verantwortliche über je 1150 und 10. Sie entschieden von nun an die einfacheren Streitfälle und legten Mose nur die schwierigeren Fälle zur Entscheidung vor. Darauf verabschiedete Mose seinen Schwiegervater und Jitro kehrte wieder zurück in sein Land. Wie wichtig ist es doch, dass Leute von außen in eine Gemeinschaft kommen und das, was sie dort sehen, reflektieren oder
kritisieren.
Vielleicht auch, ja. Er war sehr konstruktiv, denn er hat gleich einen Vorschlag gemacht, wie der Mose was umsetzen soll. Und dieser Vorschlag war so intelligent und so praktikabel, dass der Mose den gleich umgesetzt hat. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, der Jitro hat das alles sehr gut vorbereitet. Der hat ihm einen ganzen Tag lang erstmal nur zugehört. Erstmal hat er das alles aufgenommen, was da kam. Und erst am nächsten Tag, als er das alles sieht, hat er dann diesen Vorschlag gemacht und irgendetwas gesagt. So. Denn es ist ja tatsächlich sehr schwer, irgendwas zu verändern. Also manchmal ist es wirklich so, dass eben so ein Vorschlag kommt und man kann gar nicht anders, als ihn umzusetzen, weil es einfach so, weil man irgendwie eigentlich schon auf diesen Ratschlag gewartet hat, aber niemand konnte es aussprechen. Aber meistens ist eben die Hürde sehr groß. Wenn eine Gemeinde 10 Jahre lang irgendwas in einer bestimmten Art und Weise macht und dann kommt jemand von außen und sagt, das ist alles Quatsch hier. So verändern sich Sachen nicht, ne? So verändern sich Sachen nicht, weil es gibt ja eine gewisse Scham. Also wenn mir jetzt so jemand kommt und sagt, du hast die letzten 5 Jahre hier in einer Art und Weise gepredigt, das verstehe ich überhaupt nicht oder so, dann tut mir das ja weh, weil ich was falsch gemacht habe. Und dann kommt jemand von außen und sagt, du, wie es besser soll. Also es ist eine Frage von Scham, etwas zu verändern, ne? So eigene Fehler einzugestehen vielleicht auch oder einfach zu merken, oh, da ist etwas, was ich mir vorher selber noch nie Gedanken darüber gemacht habe. An manchen gewissen Sachen hängen auch emotionale Geschichten dran. Also wenn jetzt jemand hier sagen würde, er würde diese Kanzel aus diesem Raum hinausbringen, so habe ich das erlebt in Stuttgart in der Mennonitengemeinde, Da kam die Pastorin und hat gesagt, ich will eigentlich keine Kanzel haben, ich möchte mich frei bewegen können. Ich möchte ein bisschen Erfüllung aufnehmen mit dem Gottesvolk. Dann sagten die, du, unsere Kanzel, die hat der und der aus dem und dem Holz geschnitzt. Und dann hat er sie bei uns hier in der Gemeinde aufgestellt. Die kann man doch nicht einfach raustragen. Ja, also jemand von außen, der kennt nicht die Geschichten, die an den gewissen Sachen hängen. Und das macht es natürlich schwierig, Sachen zu verändern. Aber manchmal ist es eben auch nur das ganz Allgemeine, ne? Nur diese ganz allgemeine Trägheit und Bequemlichkeit, die wir alle Menschen haben, die uns daran hindert, irgendwas kollektiv zu verändern. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Und manchmal sind einfach Sachen so eingeschliffen und deswegen braucht man Menschen von außen, die pieksen dann irgendwas rein. Das ist ja gerade der Vorteil, ne? Dass sie nicht diese Geschichten kennen, dass sie keine Rücksicht nehmen vielleicht auf die Scham, dass sie irgendwie über die Bequemlichkeit einfach ignorieren. Die ignorieren das alles, pieksen irgendwo rein und können dadurch Sachen aufbrechen. Das ist ja gerade der Vorteil von Menschen von außen. Aber das ist auch die Schwierigkeit. Denn es braucht sehr viel Geduld und Wertschätzung, sehr viel Begleitung, sage ich mal, ist für mich auch so ein Stichwort. Weil in dieser Geschichte, da passiert alles an einem Tag. Da kommt der Vorschlag, der wird angenommen und zack, umgesetzt. Aber in Wahrheit ist das ja ein ganz langer Prozess. Also es geht irgendwie über Jahre oder Jahrzehnte oder Monate irgendwie, dass sich Sachen verändern. Und das fehlt irgendwie in unserem Bibeltext. Da wird klar, wie wichtig das ist, dass jemand einen Vorschlag bringt, aber es wird nicht klar, wie wichtig das ist, dass man sich begleitet sozusagen in so einem Prozess oder in so einer Veränderung. So, also auf der einen Seite ermutigt uns der Text so, Verantwortung abzugeben. Auf der anderen Seite sagt er nicht deutlich genug, dass man auch einander begleiten soll. Ne? Der Jethro, der verschwindet dann einfach wieder. Und der schaut dann nicht, wie der Prozess eigentlich umgesetzt wird oder was er da noch hätte machen können, um dem Mose zu helfen. Ich habe drei Aufgaben sozusagen zum Ende der Predigt, so, die ich daraus für uns als Gemeinde rausnehmen möchte aus diesem Text. Ich glaube, das erste ist, Verantwortung zu teilen. Also das ist, war logisch für den Mose, dass der nicht alles allein machen muss, und das ist logisch für uns heute, dass wir, dass nicht einer oder wenige nur alles machen müssen, sondern dass wir so viel wie möglich versuchen, Last zu verteilen, und dass wir auch so viel wie möglich versuchen, Menschen, die mit ihren besonderen Gaben und Fähigkeiten hier einen Raum zu geben, sich einzubringen in der Gemeinde. So, also ich finde, wenn eine Gemeinde es schafft, ein Ort zu sein, wo Menschen sich selber neu entdecken in einer Art und Weise, wie sie es nicht im Beruf machen können, nicht in der Familie machen können oder anderswo, dann hat unsere Gemeinde irgendwie ihr Ziel erreicht. Die zweite Aufgabe, die ich daraus ziehe, ist, dass wir uns nicht nur so eben Verantwortung teilen, sondern dass wir einander begleiten. Dass wir schauen, in welchen Prozessen sind wir drin, und dass wir aufeinander schauen, uns einander in diesen Prozessen begleiten. Das trifft dieses, da kommt dieses Kritikthema wieder auf. Also ich glaube, manchmal da darf man dem anderen auch in sein eigenes Leben hineinsprechen und ihn fragen, du, was ist denn da gerade los? Das kommt mir komisch vor, wie das gerade bei dir abläuft. So, also eine Art von Kritik, ne? Eine Art Hinterfragen. Das ist, darauf sind wir irgendwie angewiesen auch in unserer Gemeinschaft, dass wir uns einander hinterfragen. Und noch mehr sind wir darauf angewiesen, dass wir einander ermutigen. Dass wir einander ermutigen, Dinge zu tun, die wir vielleicht noch nie getan haben. Dass wir einander ermutigen, neue Wege zu gehen oder Sachen, die vielleicht nicht aufs erste Mal gelingen, noch ein zweites Mal zu probieren. Also einander begleiten. Und Begleitung heißt natürlich dann immer, auch die richtige Gelegenheit suchen, um mit jemandem zu sprechen. Den richtigen Tag erwischen, die richtige Zeit, so wie der Jethro das macht. Ne? Der nimmt sich ganz viel Zeit, um zuzuhören, und dann am nächsten Tag hat er aber auch den, zack, nimmt er den Punkt, packt er die Gelegenheit beim Schopf, um ihm, dem Mose auch ganz deutlich Dinge zu sagen. Also da müssen wir miteinander üben, richtige Zeitpunkte zu finden, um einander am besten zu begleiten. Und dann die dritte Aufgabe ist so eine Aufgabe für uns als ganze Gemeinde, finde ich, weil was wir brauchen hier, damit irgendwie verschiedene Menschen sich hier engagieren wollen oder sich einbringen wollen, ist so eine Atmosphäre der ja, Wertschätzung, aber auch so eine Kultur, dass man Fehler machen darf. Ne? Also, dass man nicht hier reinkommt und denkt, wenn der zweimal hier irgendwas vermasselt, dann ist er raus, dann kann er hier nicht mehr predigen, sondern dass wir gnädig miteinander sind. Das ist... Da lacht der Gunnar, ne? Da wäre ich schon längst weg hier vom Fenster, wenn das...
Vermasseln,
ja. Also es ist... jeder, der sich hier einbringen sollte, sollte das ja mit einer Freude machen. Manche Dinge, die muss man auch aus dem Pflichtgefühl heraus machen, aber der Großteil sollte doch Freude sein. Und dann sich gegenseitig ermutigen und gegenseitig die Fehler verzeihen und gemeinsam zu einer Gemeinschaft der Gnade wachsen. Wir sind eine Gemeinschaft Gottes, wir sind eine Gemeinschaft Jesu Christi und das heißt, wir sind eine Gemeinschaft der Gnade, der Versöhnung, des Friedens. Und am Ende dürfen wir uns einfach Gottes Geist anvertrauen, dem Geist, der ja nicht nur zu Moses Zeiten, da hatte nur der Mose den Geist Gottes und konnte mit Gott in direkten Kontakt treten. Und heute ist der Heilige Geist über uns allen und in uns allen. Und kann aus jedem heraus sprechen, kann mit uns gemeinsam sprechen. Und dadurch wissen wir, dass Gott hier bei uns ist, dass er uns trägt und dass er uns auch an Orte, so wie Stephanus und Philippus, an Orte führen will, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, die wir vielleicht auf unserer Landkarte noch gar nicht eingezeichnet haben. Amen. Wir haben einen Moment der Stille jetzt.